Ballhawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Simon und Tobias.
Einen schönen guten Tag. Wunderschön, kommt mir nicht über die Lippen. Die Seahawks sind aus den Playoffs ausgeschieden, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Es gab eine Niederlage gegen die Los Angeles Rams und wir waren irgendwie so ein bisschen, ja, wir haben uns gefragt, wie wir die Podcast-Folge heute gestalten wollen. Und ich glaube, es wird heute nicht besonders geordnet. Wir werden einfach so ein bisschen unsere allgemeine Stimmungslage darlegen, ein bisschen in die Zukunft schauen, was den Podcast angeht, was weitere Redaktionsangebote der German Seahawkers angeht. Und genau, das mache ich natürlich nicht alleine. Darum erstmal ein herzliches Willkommen auch an meine beiden Leidensgenossen heute. Einmal willkommen an den Simon.
Hallo zusammen.
Und natürlich auch an Tobias.
Hallo.
Und weil wir heute mal ganz verrückt drauf sind, verzichten wir jetzt auch auf irgendwelche Trainer, weil diese Folge erstmal so ein kleiner Abschluss sein soll. Wir werden nach dieser Folge auf jeden Fall erstmal ein, zwei Wochen Pause machen, damit wir uns alle auch ein bisschen beruhigen können, würde ich sagen, ein bisschen distanzieren können von dem
Football angucken können zwischendurch.
Genau, richtige Playoff-Teams uns zu Gemüte führen können, hoffentlich ein paar schöne Spiele sehen und die Seahawks so ein bisschen, ja, nicht vergessen, aber so den Schmerz einfach mal ein bisschen abklingen lassen. Aber gut, jetzt wollen wir erstmal uns ein bisschen über das Spiel auskotzen. Fang einfach mal an. Tobi, fang du mal an. Allgemeine Einschätzung, Stimmungslage. Was fällt dir zum Spiel ein?
Ja, toll, dass ich diese ehrenvolle Aufgabe jetzt bekomme. Ja, es ist unfassbar schwer, Worte zu fassen, was da jetzt passiert ist. Es stellt sich für mich die große Frage, ob das jetzt die große Überraschung ist, die man meinte, oder ob es auch irgendwie, ja, einfach nur eine logische Schlussfolgerung ist des ganzen Teams, wie sie sich dann, oder vor allem die Offense, sich dann eigentlich nach der Bye-Week entwickelt hat. Das ist einfach, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was in dieser Saison in irgendeiner Weise schlecht lief, gestern in diesem Spiel gemündet ist. Und es war gestern auch wieder eine große Fassungslosigkeit. Ich habe gar nicht, ich war gar nicht so großartig wütend oder sowas. Es war einfach so, ja, auch wieder so ein Ertragen. Also, Gefühlslage war ungefähr wie beim Giants-Spiel, nur dass die Fassungslosigkeit nochmal ein bisschen größer war, nachdem man vor zwei Wochen gegen die Rams ein ordentliches Spiel gemacht hat, bis gut, und man zwei Wochen später irgendwie gar keine Antwort mehr auf irgendwas hatte. Ja, das hat man sich, glaube ich, das haben wir uns alle anders vorgestellt, und jetzt ist man so schnell auf der Couch, wie man es nicht dachte, wo Jamal Adams sich letzte Woche oder vorletzte Woche noch freut, dass er in die Playoffs eingezogen ist und jetzt noch eigentlich schon längst seinen Urlaub planen würde. Und dass er jetzt aber so früh wieder in die Urlaubsplanung einsteigen kann, hat er sich wohl auch nicht ausgerechnet. Ja, es ist sehr ernüchternd. Und ich will jetzt nicht den ganz großen Bogen spannen, aber so die Zukunft des Teams macht mir schon gewisse Sorgen. Und näher darauf eingehen, ob wir das jetzt heute machen oder dann in den Recap-Folgen. Mal schauen, aber die Zukunft ist für mich jetzt irgendwie alles andere als rosig, ganz anders, als ich es vielleicht noch vor ein paar Wochen gedacht hätte.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich fand es zwischendurch, also irgendwann, muss ich sagen, habe ich das Ganze auch mit einem gewissen Galgenhumor schon wieder gesehen. Also manche Plays waren dann irgendwie so absurd und lächerlich, dass man eigentlich nur noch lachen konnte, als die Seahawks dann irgendwann irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeinem Play 2. und 34 da auf der Tafel stehen hatten da. Das war schon wieder so ein bisschen so typischer Seahawks-Humor, vor allen Dingen, als da noch ein Run gecallt wurde bei 2. und 34. War irgendwie fast schon wieder lustig. Also es ist völlig absurd. Simon, wie sieht es bei dir aus? Wie hast du das Spiel gestern erleben müssen?
Ja, es ist wirklich unfassbar. Ich habe auch lange gebraucht, Worte zu finden, das zu beschreiben, was ich da gesehen habe gestern. Ich habe die Recap für die Homepage geschrieben und es fiel mir wirklich schwer, das in Worte zu fassen. Wenn ihr mich gerade sehen könntet, würdet ihr denken, ich hätte die Nacht durchgesoffen. Habe ich nicht.
Wäre vielleicht besser gewesen.
Ich habe auch keinen Alkohol konsumiert und denke mir trotzdem, ich konnte überhaupt nicht pennen. Ich habe das ganze Spiel hier Bucks gegen Football-Team noch mehr angeguckt, obwohl ich es eigentlich nicht vorhatte. Und ihr habt gerade schon einige Punkte angesprochen. Dieser Galgenhumor, das hatte ich dann im vierten Quarter. Ich hatte ja noch die Hoffnung, dass irgendwie zur Halbzeit, genau wie in dem vorherigen Spiel gegen die Rams, Adjustments kommen würden, die uns irgendwie dem Sieg näher bringen würden. Als das dann nicht passiert ist, war dann, dieses dritte Quarter, das war die absolute Shitshow auf beiden Seiten. Das war wirklich unfassbar. Ich habe eben nochmal in die Play-by-Play geguckt. Da hatten wir 6 Punts hintereinander und kein Drive von denen länger als 18 Yards. Das war unfassbar, wirklich. Also da war über 10 Minuten Spielzeit nur scheiße offensiv. Und das hat eigentlich das Spiel gestern relativ gut zusammengefasst. Dann hattest du irgendwie zusätzlich auch noch ein bisschen Match-Pech, aber du hast dich in allererster Linie selbst geschlagen. Man hat es in der Pressekonferenz nach dem Spiel bei allen rausgehört. Also Jamal Adams war da, Pete Carroll, Tyler Lockett und Russell Wilson. Alle waren richtig niedergeschlagen. Man hatte so teilweise das Gefühl, den Tränen nahe. Also wirklich so eine ganz komische Stimmung, weil sie, glaube ich, relativ schnell selbst gemerkt haben, wie sehr sie sich selbst geschlagen haben und einfach auch keine Antworten gefunden haben. Das ist so traurig, weil in diesem Team, das haben wir alle zu Beginn der Saison gesehen, so viel mehr drin wäre. Und das ist auch die Gemütslage, die ich so aus dem Spiel mitgenommen habe. Also ich bin so ein bisschen grumpy unterwegs. Gruß an die Seahawkers NRW WhatsApp-Gruppe. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Es ist einfach nur traurig. Es ist total verdient. Es ist absolut eigenverschuldet. Und ich möchte die Saison einfach nur abhaken, mich irgendwo in den Winterschlaf in mein Bett zurückziehen und eigentlich gerade nicht so wirklich anderen Football gucken, wenn ich mal ehrlich bin.
Ja, die Pressekonferenz habe ich mir auch noch angeguckt, von Pete Carroll zumindest.
Oh Gott, und, Masochist.
Das habe ich eigentlich jetzt öfter mal gemacht, dass ich nach Spielen, wo mich dann die Aussagen interessiert hatten, dann noch ein bisschen was hinten dran gegangen habe und mir zumindest die Pressekonferenz vom Trainer angehört habe. Ja, das wirkte auch so unglaublich ratlos und ich möchte jetzt auch nicht wieder auf jede einzelne Aussage eingehen, aber da waren wieder Dinge dabei, das ist einfach nur unverständlich, wie man auf diesem Niveau manchmal solche Dinger bringen kann, also auf NFL-Niveau und auch ein sehr dekorierter Headcoach. Zum Beispiel hat er, um schon mal so ein kleines bisschen vielleicht in die einzelnen Plays reinzugehen, bei 4.1, die Sequenz haben wir, glaube ich, alle vor Augen. Damien Lewis ist verletzt am Boden. Die Seahawks haben also ein de facto Timeout, ganz in Ruhe nach dem Play zu gucken, sich aufzustellen, das Play an die Spieler zu geben. Ja, was passiert? Delay of Game und man geht auf 4.6 und man puntet. Und die Aussage von Pete Carroll auf der PK, um den Bogen zur Pressekonferenz zu bringen, er meinte, er wäre in dieser Situation total in Ordnung damit gewesen, den Football zu punten. Man hätte auch einen Timeout callen können, aber er fand es so, wie er es gemacht hat, völlig in Ordnung. Und das war für mich der Punkt. Da war es dann für mich auch dann irgendwann völlig drüber. Ich stelle mir mittlerweile so ein bisschen auch die Frage, ob dieses Team denn wirklich so gut ist, wie wir es vielleicht dachten. Also das ist natürlich jetzt ein Tag oder beziehungsweise am Mittag nach dem Spiel ist ja nicht mal ein Tag vergangen. Auch so eine frühe Einschätzung, aber ich frage mich wirklich, ob da nicht die Diskrepanz so groß ist, dass vielleicht das Talent im Roster gar nicht so riesig ist. Und man hat letzten Jahre ja schon schmerzhafte Playoff-Niederlagen gehabt, aber gegen die Packers und gegen die Cowboys. Aber das gestern, das war nochmal ein paar Stufen drauf und dementsprechend auch sehr schwer zu erklären und kaum zu fassen eigentlich.
Ja, also ich finde beim Spiel gegen die Packers oder auch gegen die Cowboys vor 2 Jahren, das waren dann irgendwie so Spiele, da dachte man im Nachhinein, okay, da haben die Coaches die Spieler irgendwie gefühlt dran gehindert, diesen Sieg zu holen. Aber ich finde, jetzt im Spiel gegen die Rams hat man einfach gesehen, dass die Spieler nicht in der Lage waren, diesen Sieg zu holen. Also ich an keiner Stelle habe ich irgendwie mal gedacht, Mensch, jetzt keine Ahnung, jetzt da sehe ich irgendwas Vielversprechendes. Selbst bei diesen Big Plays, der lange Touchdown auf Metcalf beispielsweise, das war ja völlig improvisiert. Also Metcalfs Route war schon zu Ende. Und dann dachte er sich irgendwann, okay, Wilson verlängert, dann laufe ich mal tief. Und glücklicherweise kam ihm keiner richtig wirklich hinterher. Aber das war ja auch nichts, was jetzt irgendwie gut geschemt war oder was, keine Ahnung, was man den Playcalling hätte irgendwie zuschätzen oder zu, jetzt fällt mir das blöde Wort nicht ein, zuschreiben, dankeschön, zuschreiben können. Also es ist halt, weiß ich nicht, alles, was funktioniert hat, war gefühlt irgendwie so ein bisschen Zufallsprodukt, dann in der Garbage-Time noch das Feld ein bisschen runtermarschiert nach einem Fourth-Down-Stop, wo Sean McVay auch schon richtig angepisst war, weil er das Spiel, glaube ich, einfach beenden wollte. Jeder auf dem Feld wusste, die Seahawks schaffen das sowieso nicht mehr. Man hat es dann richtig schön unnötig noch in die Länge gezogen. Also es war, keine Ahnung. Wie gesagt, für mich ist, wie gesagt, so ein bisschen Unterschied zu den letzten Jahren, weil in den letzten Jahren dachte ich mir eigentlich, okay, da sehe ich im Team, dass sie es schaffen könnten, vor allem gegen die Packers. Wenn man da etwas früher aufgewacht wäre, dann hätte man das Spiel auch noch gewinnen können. Habe ich gestern gar nicht gesehen. Also da haben ja, die haben jetzt so viele Chancen gehabt, die Seahawks. Also du hast es ja gesagt, die ganzen Punts, das war ja nicht nur auf der Seite der Seahawks. Es ist ja nicht so, dass die Rams irgendwie ein mega geiles Spiel abgefeiert hätten. Jared Goff hat mit gebrochenem Daumen gespielt, hat auch wirklich nicht gut gespielt. Also der stand am Anfang, keine Ahnung, zwischendurch bei 4 von 14. Und von so einem Otto lassen wir uns dann da wirklich schlagen. Das ist ja für mich unbegreiflich. Du hattest es angesprochen, vielleicht muss man auch ernsthaft mal drüber nachdenken, ob wir das Team nicht auch einfach zu gut eingeschätzt haben, ob wir es nicht tatsächlich einfach überschätzt haben. Aber ja, ich hatte angesprochen, wir wollten einen kleinen Ausblick geben. Wir werden auf jeden Fall wieder wie letztes Jahr die einzelnen Positionsgruppen evaluieren in der Offseason und werden dann sicherlich auch einen Ausblick auch natürlich auf die gesamte Offensive, die gesamte Defensive lenken. Wir werden uns den Coaching-Staff genauer angucken, was es da für Probleme gab, wie unsere Einschätzung in die Richtung lautet. Aber Stand jetzt, also jegliche Analyse fällt mir schwer. Also es ist eigentlich nur klar, wir können jetzt hier nur unsere Meinung ein bisschen raushauen. Simon, willst du irgendwie ins Detail vielleicht mal gehen? Irgendwas, was dir besonders negativ aufgefallen ist? Vielleicht auch irgendwas Positives, wenn du irgendwas hast? Ansonsten komme ich hier noch zu sehr ins Ranten.
Ich glaube, das Positive können wir ziemlich kurz halten, ehrlicherweise. Das, was gut funktioniert hat, war Pass-Coverage bis auf 2, 3 Plays, wo sie nicht funktioniert hat. Die haben die Rams dann auch tatsächlich gut genutzt. Siehe der Touchdown von Robert Woods, glaube ich, gegen Ende des Spiels. Aber ansonsten hat die Defense gut geklickt. Von den 30 Punkten gehen letztendlich relativ weniger auf ihre Kappe. Eigentlich nur die Field Goals, wo sie halt mal in Anführungsstrichen längere Drives zugelassen haben. Aber dann gab es halt diesen Pick 6, dann gab es halt diesen Fumble beim Return. Da kann die Defense wenig zu, wenn es dann danach Punkte hagelt. Das würde ich ihr nicht ankreiden wollen. Was sie nicht gut gemacht haben diesmal, ist den Lauf zu stoppen. Da ist man dann schon beim ersten negativen Aspekt. Kann man aber, glaube ich, hätte man verschmerzen können, wenn es auf der anderen Seite des Balls funktioniert hätte. Und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt und muss der Hauptkritikpunkt sein. Da gibt es für mich drei Fokusgruppen. Das eine ist das Thema Playcalling, das zweite ist die O-Line und das dritte der Quarterback. Ich fange mal mit dem Playcalling an. Da gibt es ja dann immer so die Dimension, das, was von oben aus der Box gesagt wird und das, was dann auch unten auf dem Platz ausgeführt wird. Ich glaube, gestern war beides schlecht. Das fängt an damit, das konnte man recht schön gerade in der ersten Halbzeit sehen, dass die Rams-Verteidiger die Routen der Seahawks-Receiver blind mitgelaufen sind. Das spricht dafür, dass unglaublich viel von dem, was wir gestern gezeigt haben, so auf Tape vorher schon vorhanden war, die sich das angucken konnten, die sich darauf einstellen konnten und das eben nicht wie gefühlt bei jedem anderen Team in dieser Liga zu den Playoffs einfach das Playbook nochmal aufgemacht wird, nochmal neue Plays rausgeholt werden und eine andere Variabilität der Offense gezeigt wird. Das war für mich das, was eigentlich am frustrierendsten war, weil das so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer in den letzten Wochen war. So nach dem Motto, ja, dann werden sie schon, wenn es in die Playoffs geht, wie ja sonst auch eben viele andere das machen, das Playbook einfach noch ein bisschen weiter aufmachen, dann funktionieren auch wieder Plays, die einfach überraschend sind für die gegnerische Defense. Genau das hat nicht funktioniert. Und wenn man beim Thema Execution ist, dann muss man natürlich reden über diesen völlig wahnsinnigen Block von Freddie Swain vor dem Pick 6, wo er irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das fehlende Lust ist oder ob es einfach, ob er dem körperlich nicht gewachsen ist. Kann ja auch mal sein, dass da einfach durch Verletzung oder sonst irgendwie was ein Receiver steht, der eigentlich so für das Block-Design gar nicht gemacht ist. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was da bei dem Bewegungsablauf passiert ist. Also, dass er sich da so weghauen lässt, spricht auch so ein bisschen dafür, dass einfach der Wille gefehlt hat. Und das konnte man auch in der Pressekonferenz danach ein bisschen raushören bei Jared Goff zum Beispiel auf der anderen Seite, der gesagt hat, dass sie so angepisst waren nach dieser Niederlage vor 2 Wochen und dass Jamal Adams da Zigarre rauchend in der Pressekonferenz saß und seine Playoff-Teilnahme gefeiert hat, dass sie richtig, angefressen waren, geil waren aufs Spiel. Das hat man zumindest den Rams gestern deutlich mehr abgekauft als den Seahawks. Also Playcalling unkreativ, Execution mangelhaft und den Rest will ich Tobi und dir überlassen erstmal.
Ja, Tobi, komm.
Ja, ja, Playcalling ist ein guter Punkt, ist aber auch, ich hatte gestern schon ein bisschen Austausch bei Twitter noch, so in der Endphase des Spiels. Das ist natürlich auch immer der erste Punkt, auf den sich jeder stürzt. Also ich möchte mich da jetzt nicht zu irgendeiner Aussage hinreißen lassen. Ich denke auch, dass das Playcalling jetzt nicht sonderlich kreativ war. Aber um das wirklich nochmal abschließend zu beurteilen, ich werde mir das wahrscheinlich ja nochmal geben als alter Masochist diese Woche. Das All-22, da kann man vielleicht ein paar mehr Schlüsse rausziehen. Die Ausführung ist für mich eher ein sehr viel größeres Problem. Der Pick 6 natürlich beispielsweise, das ist einfach schlecht ausgeführt. Da kannst du, also Wilson wirft den Ball hin, wo das Play hingehen soll. Metcalf steht, da hätte vielleicht ein bisschen mehr zum Ball arbeiten müssen. Swain verpasst den Block und schon hast du den Touchdown, den Defensiv-Touchdown. Und deswegen, also hätte man, glaube ich, einfach das, was da war, besser ausgeführt, dann wäre man wahrscheinlich gar nicht in die Bedrulle gekommen. Im Endeffekt, dass man jetzt über das Playcalling reden muss, weil die über die letzten Wochen, so habe ich es zumindest wahrgenommen und ein bisschen rausgearbeitet, war es ja auch oft so, dass Wilson offene Reads einfach übersehen hat, dass Wilson viel zu hektisch spielt und ja, er ist irgendwie immer der Anfang und das Ende vom gesamten Problem. Also ich habe selten einen Quarterback gesehen, der innerhalb einer Saison so gestartet ist, und ich rede jetzt nicht von einem guten Spiel oder zwei, sondern der hatte ja wirklich über mehrere Wochen einen Stretch, in dem er nicht zu Unrecht MVP-Kandidat war, und dass man innerhalb einer Saison so einen dermaßen Leistungsabfall bei einem einzelnen Spieler und bei einem Quarterback, der jetzt auch seit mehreren Jahren wirklich schon zu den Besten der Liga gehört, das habe ich in dieser Form noch nicht gesehen. Und das ist auch der größte Punkt, warum ich die Zukunft fürs Team nicht rosig sehe, weil mir aktuell noch ein bisschen der Glaube daran fehlt, dass Wilson die Probleme in der Offseason einfach gefixt bekommt. Ich sehe es auch nicht, dass er wird immer schnell pocket-shy und rennt beim kleinsten Anzeichen von Pressure raus und spielt dann sehr wild. Und das hat er früher auch zu vielen explosiven Plays geführt. Das hat diese Saison aber auch dazu geführt, dass er halt in viele Sacks gerannt ist oder dann ohne irgendwie mal in irgendeiner Form zu stehen oder eine Wurfbewegung machen zu können, einfach den Ball irgendwo hinzudumpen. Und ja, da gab es, glaube ich, auch Interceptions, die dann durch Carstens Hände flogen, und gestern auch schon wieder ein so ein Ding, was eigentlich gedroppt wurde und eine sichere Interception hätte sein müssen. Ja, also Wilson wird am Ende, ich habe es in der Preview auch geschrieben, er war so ein bisschen die Baseline, die Seahawks über ihn hatten, weil der Rest des Kaders wirklich schlecht war. Jetzt reden wir davon, dass der Kader eventuell besser war. Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr ganz so sicher. Also besser schon als die letzten Jahre, aber nicht wirklich gut. Jetzt ist er aber auch das, was man maximal erreichen kann. Und das ist, wie man gestern gesehen hat, irgendwie nicht wirklich viel.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man sich als Seahawks-Fan dann jetzt in so einer neuen Realität stellen muss. Ob das, was Russell Wilson jetzt irgendwie die letzten Spiele gezeigt hat, ob das jetzt sein neuer Standard ist, weil das wäre für die gesamte Zukunft der Seahawks definitiv fatal, weil Wilson die Seahawks nun mal in den letzten Jahren tragen musste, tragen konnte Und wenn das plötzlich wegbricht, dann ist natürlich auch ein Großteil der ganzen Kaderplanung zunichte, wenn man sich auf einmal auf seinen Quarterback nicht mehr verlassen kann. Also Wilson muss dringend irgendwie seine alte Form wieder zurückbekommen. Er muss es schaffen, irgendwie Adjustments vielleicht auch selbst zu machen, wenn er sieht, dass die Gegner, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzige, woran man, womit man das so ein bisschen begründen kann, dass seine Stats, dass seine Leistung abfallen, dass eben viele Gegner gesehen haben, okay, Wilson wirft gerne tief, zack, stellen wir zwei tiefe Safeties hin. Das sind ja bis jetzt zumindest eine der wenigen Sachen, die man wirklich aktiv beobachten kann, wenn man sich die gegnerischen Defenses seit ein paar Wochen anguckt, dass die eben wirklich versuchen, diese langen Bälle einfach zu verhindern und zu Wilson sagen, so gut, schlag uns bitte im Kurzpassspiel. Und das hat einfach nicht funktioniert. Ob das jetzt durch Schottenheimer, durch falsche Playcalls oder durch Wilson selber passiert ist, das ist erstmal zweitrangig. Aber ich finde, das ist so das Einzige, was man wirklich beobachten konnte, was man mit dem bloßen Auge sehen konnte. Okay, ne, die Defense der Gegner macht gewisse Adjustments und die Seahawks waren nicht in der Lage, angemessen darauf zu reagieren. Weiterer schwieriger Punkt finde ich, das Laufspiel. Das war auch unglaublich unkreativ gestern. Vor allen Dingen viele, viele Läufe einfach in die Mauer, in die Wand rein. Bei Third Downs waren die Seahawks katastrophal. Ich habe jetzt die genauen Stats nicht vor Augen, aber es war zwischendurch wirklich, ich glaube, 0 von 8 war es zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es sogar noch schlimmer wurde danach.
Das sind auf jeden Fall 15%.
15%, ja. Also sowas bricht dir natürlich dann völlig das Genick. Also idealerweise kommst du ja gar nicht erst in solche Situationen, in Third-Down-Situationen, die sollte man ja sowieso versuchen zu vermeiden. Aber dann 15% nur zu konvertieren, so kannst du natürlich auch kein Spiel gewinnen. Carlos Hyde wurde mehrmals bei Dritten und Eins dann gegen die Wand geschickt und Carlos Hyde ist auch wirklich so elusive wie eine Schrankwand. Also das war wirklich lächerlich, wie er ohne jegliche Bewegungsänderung, ohne irgendwie mal zu gucken, ob da vielleicht wie jemand steht, einfach nur stumpf gerade ausgelaufen ist. Ich finde, hat man einen Riesenunterschied erkennen können, ob Carson oder Hyde gelaufen sind. Wir sagen ja immer ein bisschen salopp, Running Backs, macht keinen Unterschied. Aber ich finde, da hat man schon deutlich gesehen, dass Hyde seine besten Tage hinter sich hat. Und ich glaube auch nicht, dass er nächste Saison nochmal für die Seahawks seine Schuhe schnüren wird. Das war ziemlich, weiß ich auch nicht. Also das ging nicht. Und auch Carson, wenn er durch die Mitte laufen musste, das war auch alles nicht das Gelbe vom Ei. Wenn er über außen laufen durfte, hat es oftmals gut geklappt. Da hat er durchaus auch mal 8, 9, 10 Yards rausgeholt. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber das war meiner Meinung nach auch immer noch viel zu wenig. Also die Art und Weise, wie man dann relativ stur dann trotzdem daran festgehalten hat, immer wieder diese Läufe durch die Mitte zu callen, das war wirklich auch wieder ein bisschen ernüchternd, finde ich.
Ja, gut, dass du es ansprichst mit Hyde. Ich hatte da auch, ich glaube, ein Player habe ich da vor Augen, da war es auch Dritter und Eins. Und man hat nicht Chris Carson auf dem Feld. Also das habe ich halt absolut nicht verstanden, wie man die Wahl treffen konnte. Andererseits wurde halt die Offensive Line von der Defensive Line der Rams auch total dominiert, dass selbst wenn da Carlos Hyde auf dem Feld steht, man dieses eine Yard irgendwie freiblocken muss. Und da, selbst das hat ja irgendwie nicht geklappt. Und ja, das ist, also ich glaube, die Rams waren ja auch bei dritten Versuchen auch nicht viel besser. Da habe ich zwischendurch, glaube ich, 2 und 8 oder sowas.
Wir sind bei 20%. Also ja.
Also die waren auch nicht viel besser. Dann hat man, glaube ich, im dritten Viertel irgendwann spät das erste Mal einen dritten Versuch konvertiert. Und das war dann einfach mal ein Sweep, also ein Wide Receiver täuschte an, dass er selbst läuft und dann zieht sich die Defense schon ein bisschen auf die andere Seite, dann wird durch die Mitte gelaufen, Mitte frei und First Down. Solche Sachen, die so einfach sind, ein bisschen Pre-Snap-Motion, ein bisschen die Defense mal, ja, dass sie mal ein bisschen überlegen müssen, weil eigentlich hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Offense mehr auf die Defense reagieren muss als andersrum. Eigentlich sollte die Defense mehr auf das reagieren, was die Seahawks denen diktieren. Ist überhaupt nicht passiert. Aber da hat man mal so ein Play gehabt, wo genau das gemacht wurde, was einfach zu modernem Football dazugehört und jetzt auch nicht wirklich schwer ist. Und wir das auch diese Saison auch von Schottenheimer gecallte Plays auch schon anders gesehen haben, dass es eben geht. Und auf einmal konvertiert man die Versuche und einfach aber auch wieder viel zu spät und danach ja auch wieder gar nicht mehr. Warum man, wenn man es eigentlich theoretisch schon mal gebracht hat, nicht bringt und nicht nutzt, ich weiß es nicht.
Ja, also jetzt hatte ich eben noch irgendwas, was mir jetzt auch wieder entfallen ist. Irgendwas mit dem Playcall. Ja, also man hat eben auch gesehen, dass Carroll McVay wenig entgegenzusetzen hat. Also ich glaube, das war jetzt das sechste oder siebte Duell der beiden. Und die Seahawks haben eins gewonnen. Also, oder zwei. Zwei haben sie gewonnen, glaube ich. Ja. Und so das eine war letztes Jahr mit dem Field Goal, was eigentlich hätte drin sein müssen. So dann, wenn man das rausnehmen, ist es dann wirklich nur dieses Jahr. Und ja, das war auch absolut kein Sahne-Football. Von daher, McVay fällt dann auch einfach immer mehr ein. Ich habe das Gefühl, die Rams-Defense hat die Seahawks einfach komplett durchschaut. Jetzt im dritten Spiel dieses Jahr nichts, was die Seahawks gemacht haben, hat sie auch nur in irgendeiner Weise überrascht. Die Seahawks haben aber auch gefühlt nichts Neues gemacht. Also man sollte doch meinen, dass wenn man merkt, okay, das Altbewährte klappt nicht, andere Teams packen dann auch einfach mal irgendwelche Trickspielzüge aus. Vielleicht mal einen Flea-Flicker oder irgendwelche anderen einfach mal ein bisschen in die Trickkiste greifen, mal einen Wide Receiver werfen lassen, was auch immer. Egal was, aber nicht immer diese gleichen, immer gleichen Playcalls, die Rams mittlerweile ja wirklich, ja, wie gesagt, einfach gefühlt auswendig können und überhaupt keine Probleme hatten, den Receivern der Seahawks zu folgen. Selbst wenn es mal Completions gab, ich erinnere gerne an diesen wunderschönen One-Handed Catch von Lockett, auch da war der Defender extrem nah dran. Also das war jetzt nicht so, dass Lockett da sonderlich viel Separation hatte. Das war einfach ein richtig, richtig schöner Wurf von Wilson, der genau in Lockets Armbeuge gefallen ist. Aber auch da waren die Verteidiger dicht dran. Der Touchdown von Metcalf, hatte ich schon gesagt, war auch nur Improvisation. Der ist auch nicht durch eine gute Route oder so entstanden. Ja, also ich glaube einfach, dass die Rams die Seahawks komplett entschlüsselt haben. Was die Offensive angeht. Und da sollte man sich dringend was einfallen lassen.
Ja, nächster Punkt wäre dann aus meiner Sicht noch die O-Line, die gestern, glaube ich, das schlechteste Saisonspiel abgeliefert hat. Das ist natürlich auch schade. Ich meine, klar, Tobi hat es eben schon gesagt, die D-Line der Rams ist natürlich auch einfach super stark und hat allein in Person von Aaron Donald unsere O-Line zerlegt. Aber was eben seltsam war, dass selbst beim Run-Blocking nicht viel funktioniert hat, das war eigentlich die Saison über deutlich besser. Beim Pass-Blocking hatte ich das Gefühl, dass es genau einen einzigen Spielzug gab, in dem Russell Wilson mal wirklich Zeit hatte. Das war der zweite Touchdown auf Metcalf. Ansonsten war das gar nichts. Gerade Left Guard, Jupardi ist zwischendurch gebencht worden, weil er so unfassbar schlecht war. Über die Mitte, also Center, hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Dann Strafen kamen erstaunlicherweise auch jetzt dann als Faktor dazu. Hatten wir über die Saison gesehen auch eigentlich nicht so und vor allem eben auch in der O-Line. Das ist ärgerlich und macht dir einfach auch eigene Drives dann kaputt. Oder du hast dann eben unmachbare Second- und Third-Downs, wie wir eben schon mal bei 2 und 34 oder so hatten. Ja, das war ein ganz, ganz schwacher Auftritt und da muss man, glaube ich, dringend wieder in der Offseason was machen. Ja, das ist auch einfach ärgerlich, dass da ja sich so wenig getan hat, auch über die Saison in positiver Hinsicht. Jetzt haben alle 5 Starter der Saison zu Saisonbeginn eigentlich gespielt. Ja, da kam aber dann auch nichts. Trotzdem darf man Wilson natürlich nicht aus seiner Verantwortung lassen. Der hat diesen Mega-Vertrag, der ist unser Franchise-Quarterback. Und das heißt auch, dass er auch aus so einem Spiel oder aus so einer O-Line was machen können muss. Und genau das hat er gestern nicht geschafft. Er war wieder total hilflos in der Pocket. Das lag natürlich daran, dass seine Receiver auch gut gedeckt waren. Aber er hatte eben wieder auch keinen guten Blick für Räume, keinen guten Blick für, wann bleibe ich in der Pocket, wann gehe ich raus. Einfach ein super schwacher Auftritt.
Ja, was ich vielleicht nochmal sagen wollen würde bei aller Kritik, die wir äußern, wenn man sich gestern Nacht oder beziehungsweise nach dem Spiel oder auch während des Spiels so ein bisschen auf Social Media rumgetrieben hat, auf Twitter, aber vor allen Dingen auch auf Instagram, dann hat man da teilweise Kommentare gesehen, die einen dann doch ein bisschen den Kopf schütteln lassen von Trade-Forderungen, dass man Wilson abgeben sollte. Also es ist also für mich völlig absurd, um das erstmal so zu sagen. Also erstmal hat er sowieso eine No-Trade-Klausel. Das heißt, wenn man ihn traden wollen würde, was Quatsch ist, dann müsste er wahrscheinlich, müsste er, glaube ich, zustimmen. Ne? Ist es ja so? Ich glaube, genau. Ja. Das heißt, du hast halt gar nicht die Möglichkeit, das überhaupt einfach so zu entscheiden. Zweitens ist Wilson immer noch unser Franchise-Quarterback. Wir wissen, was er für ein unglaubliches Potenzial hat. In Bestform ist er einer der zwei, drei Besten der Liga. Von daher, sowas abzugeben, dafür würden die meisten Teams wahrscheinlich Haus und Hof verkaufen. Von daher, für mich absolut keine Lösung. Wilson muss definitiv an sich arbeiten. Er muss vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Unterstützung auch von den Coaches bekommen. Einfach mal irgendwie vielleicht ein bisschen einen jungen Quarterback-Coach mit neuen Ideen oder einen neuen Offensive-Coordinator mit frischen Ideen an die Seite gestellt bekommen. Und dann ist es sicherlich auch machbar, in einer Offseason gewisse Adjustments an seinem Play vorzunehmen. Aber jetzt den, keine Ahnung, gefühlt Wilson die gesamte Schuld am Niedergang der Seahawks zu geben, ist für mich totaler Schwachsinn. Also 40 Touchdowns hat er geworfen diese Saison. Das ist absoluter Franchise-Rekord. Er hat die Seahawks am Anfang der Saison auf seinem Rücken getragen, als die Defensive noch überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt ja ihn so als kompletten Sündenbock darzustellen, finde ich ein bisschen zu einfach. Darum einfach mal so ein bisschen jetzt als Statement gegen den ganzen Hate auf Social Media gegen Wilson. Finde ich, ist es wichtig, bei aller Kritik und auch angebrachter Kritik zu betonen, dass Wilson immer noch unser Quarterback ist, dass ich, also ich will jetzt nicht für euch sprechen, aber ich gehe mal davon aus, ihr seid da mit mir einer Meinung, dass ich dann hinter Wilson weiter stehe und sämtliche Zweifel an seinem Erhalt bei den Seahawks sind für mich eigentlich völlig absurd.
Das ist vollkommen klar, definitiv. Mir ging es darum, dass er seine Blockade im Kopf lösen muss. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich weiß nicht, wie sie sich lösen lässt. Ich habe da ein paar Vermutungen, die äußere ich aber nur in der GSH-Redaktionsgruppe. darum geht es mir. Das muss er selbst schaffen. Dafür ist die Offseason jetzt wie gemacht. Vielleicht lag es auch, was weiß ich, daran, dass ihm Corona mehr zugesetzt hat als anderen Menschen. Meine Güte, wir sind ja wirklich alle nur Menschen letztlich und Menschen machen Fehler oder fühlen sich auch mal schlecht, auch über einen längeren Zeitraum, wenn sie nicht aus dem Haus dürfen oder so. Kann alles sein. Er wird wissen, wie er diesen Schalter findet, ihn zurücklegen und nächste Saison fangen wir wieder von vorne an. Alles gut.
Ja, ich wurde gestern von einem befreundeten Cowboys-Fan mal ganz theoretisch gefragt, ob ich jetzt zum Beispiel lieber Dak Prescott hätte oder Russell Wilson. Auch wenn ich die beiden sportlich nicht so weit auseinander sehe, habe ich mich am Ende dann doch für Wilson entschieden. Ich habe ja meine Bedenken schon geäußert zu Wilson. Die Hoffnung kommt zum Beispiel daher, dass seine Topform ist ja jetzt nicht mehrere Jahre her. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Wilson mehrere Saisons durchschleppen müssen, sondern dass er ja zu Beginn der Saison diesen unglaublichen Stretch hatte. Und das ist auch das Komische dann, weil wir ja zum Beispiel auch über Brian Schottenheimer in Zukunft reden werden müssen, dass eine von Schottenheimer zu Beginn der Saison auch so gecoachte Offense mit einem Wilson in Topform unglaublich explodiert ist und diesen Niedergang, also den wird man irgendwie lückenlos aufarbeiten müssen. Entweder gibt es da wirklich mal einen Wechsel nochmal für den Offense-Coordinator oder aber die machen es irgendwie unter sich aus und das sehe ich auch irgendwie eher kritisch. Ich weiß nicht, ob die Kombination so nochmal klicken wird, wie sie zu Beginn der Saison geklickt hat. Vielleicht verabschiedet sich ja Brian Schottenheimer unwahrscheinlicherweise doch noch auf eine Headcoach-Position. Da muss man ja sowieso reagieren. Ich glaube irgendwie, dass von Pete Carroll selbst dieser Impuls nämlich nicht kommen wird diesmal.
Nee, von Pete Carroll kommen allgemein relativ wenig Impulse. Von daher dürfte das schwierig werden. Also ich finde, zum Spiel haben wir eigentlich alles gesagt. Habt ihr noch zum Spiel selbst irgendwelche Takes?
Nee, eigentlich nicht. Also das In-Game-Coaching, wo wir gerade bei den Coaches sind, war in vielen, also das Play-Calling oder halt diese Aktion, die ich am Anfang erwähnt hatte, das war katastrophal. Ja, das sind aber auch so Sachen und ich habe ja auch schon mehrere Beispiele mal über die Saison gebracht, zum Beispiel Woche 17 vor die Niners oder was nicht alles gibt. Auch dieses Jahr gab es ähnliche Situationen, wo man die Playcock nicht mal im Auge hat. Das sind einfach Dinge, die sowas von unglaublich unnötig sind. Und auch hier denke ich nicht, dass sich das unter der aktuellen Führung beispielsweise nochmal ändern wird. Oder aber auch, weil das Playclock im Auge behalten ist natürlich auch Quarterback-Sache, auch Wilson wird sich da anscheinend immer wieder mal im Moment verlieren. Das wäre alles kein Problem, wenn nicht sonst so viele Baustellen gestern sich offenbart hätten. Aber fürs Spiel an sich, jetzt irgendwelche großen Takes habe ich auch nicht mehr.
Nee, von mir auch nicht. Was ich schade fand, war, dass wir eigentlich nichts auf den kurzen Routen gesehen haben, was irgendwie gefährlich geworden hätte werden können. Tight Ends überhaupt nicht eingebunden, aus dem Slot kam wenig. Das sind so Sachen, die ich aber jetzt auch einfach abhake unter es hat nicht sollen sein. Irgendwie waren uns dann auch, Matchpech war uns ja dann auch irgendwie geheuer und ich will das Spiel einfach nur irgendwie abhaken, ehrlicherweise.
Ja, vielleicht einmal noch zu Jamal Adams, der dieses Spiel wieder eklatante Fehler in seiner Coverage hat zeigen können und es ist halt, also ich bin immer noch nicht so weit, diesen Trade als Fehler abzustempeln oder als Niederlage. Dafür ist mir eine Saison auch noch ein bisschen zu wenig. Ich bin der Überzeugung, dass man den Trade nach der kommenden Saison vernünftig bewerten kann, wenn Adams wirklich eine komplette Offseason mit den Seahawks hatte, wenn er vielleicht einfach mal ein bisschen besser auch im ganzen System sich einfügen kann. Er ist auf jeden Fall eine Leader-Figur, er hat Bock auf dieses Team, er hat Bock auf Erfolg. Das sind eigentlich alles Sachen, die wir gut gebrauchen können. Und jetzt muss er einfach sein Spiel anpassen. Also auch bei den Jets hatte er eigentlich wenig Probleme mit seiner Coverage. Von daher wundert es mich einfach, dass es jetzt bei den Seahawks auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Also er war bei den Jets auch jemand, der gerne geblitzt hat und der auch viele, viele Big Plays dann auch hatte und Fumbles forciert hat und so weiter. Aber trotzdem konnte man sich eben auf ihn verlassen, wenn es dann auch in die Deckungsarbeit ging. Und das ist jetzt eben bei den Seahawks nicht mehr der Fall. Aber wie gesagt, ich würde ihn gern eine Saison noch wirklich komplett einmal sehen, bevor ich diesen Trade als Verlust oder als Niederlage abschenke. Und klar, es ist schade für die Seahawks jetzt im kommenden Draft, dass sie ohne First-Round-Pick dastehen. Aber ich denke trotzdem, dass Adams ein guter Spieler ist und hoffe, dass er sich ein bisschen fangen kann, dass er sein erstes Playoff-Spiel trotzdem genießen konnte und dass er den Seahawks nächstes Jahr wieder, beziehungsweise bessere Leistungen liefert, weil also wenn es dabei bleibt, so wie er jetzt spielt, wenn er einfach nur so ein Gadget-Spieler ist, der unglaublich gut in der Box ist, der gut im Pass-Rush ist, dann war das sicherlich keine zwei First-Round-Picks wert. Wenn er es aber schafft, zu einem kompletteren Safety zu werden, was ich ihm auch noch zutraue, er ist ja auch noch relativ jung, dann können wir diesen Trade, glaube ich, trotzdem noch im Nachhinein gewinnen. Von daher würde ich es jetzt nicht zu sehr abschrecken. Oder wie seht ihr das? Reicht euch diese eine Saison schon aus, um zu sagen, ja, war eine schlechte Entscheidung?
Nee, auf keinen Fall. Ist ja auch ein junger Spieler. Meine Güte, er soll auch mal vielleicht dann nochmal zwei Saisons haben, um zu proven, dass er vielleicht doch besser ist als das, was er diese Saison gezeigt hat. Was mich gestern unfassbar angekotzt hat, ist dieses Auftreten vor dem Spiel mit, ja, ich will unbedingt Playoffs spielen, was man ja total nachvollziehen kann, ne? Aber dann so ein Spiel hinzulegen, wenn man offensichtlich verletzt ist, das ist eine Frechheit. Wenn die Rams 140 Yards über den Boden holen und unser Strong Safety genau zwei Tackles setzt, dann ist das ein schlechter Scherz. Der hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, I did what I could, also so ungefähr das, was halt möglich war. Aber dann spiel halt nicht, wenn es nicht geht. Das ist, also, da war ich gestern wirklich sauer.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir mit Neil ein schlechteres Spiel gemacht hätten. Also, ist ja nicht so, dass Adams jetzt irgendwie dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte, oder? Tobi, ich glaube, du hättest Neil dann auch lieber gesehen, oder?
Schön, dass du auf Neil direkt kommst, weil ich denke mal, ein Safety, der Gadget-Spieler ist und Schwächen in Coverage hat, da kann man Neil und Adams ja dann vor allem in der Verfassung, in der halt gestern war, einfach austauschen und ich glaube, es wäre nicht so arg ins Gewicht gefallen. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob Adams überhaupt gestern so viel als Blitzer eingesetzt wurde, was dann aber auch nicht für seinen Gesundheitszustand spricht. Und ich erinnere mich zum Beispiel an den Akers-Touchdown, wo Adams dann ihn noch, ja, ich weiß nicht, ob er Flag Football gespielt hat und ihm die Flagge vom Bund reibt. Also,
hat er nicht gefunden? Wo ist denn die scheiß Flagge da?
Nur versucht, also ihn antätschelt quasi. Und da denke ich mir so, ein fitter Adams hätte es da zumindest versucht, das harte Tackle zu setzen. Und das war für mich so die Situation, wo ich eigentlich dachte, der hat sehr wahrscheinlich nicht fit gespielt, nicht mal annähernd fit, eigentlich überhaupt nicht spielfähig auf diesem Niveau. Und hätte ich halt auch lieber Ryan hier gesehen, der seine Sache ja ordentlich gemacht hat. Von daher habe ich das auch nicht verstanden. Man kann den Spieler verstehen, aber irgendwann ist vielleicht auch, ich weiß nicht, was die Coaches da unter der Woche im Training gesehen haben, aber irgendwann muss dann vielleicht auch das Trainerteam den Spieler vor sich selbst schützen oder das Team im Endeffekt schützen und sagen, nee, das klappt nicht mehr, wir wechseln oder was. Ist halt nicht passiert, hat man leider gesehen. Zur Coverage von Adams, weil das ja so ein bisschen das große Thema war. Zu Beginn der Saison war er wie die Secondary generell eher schlecht. Ja, ich finde auch, er hat sich da so ein bisschen stabilisiert. Hatte ja zum Beispiel auch in Woche 16 gegen die Rams ein paar gute Plays in Coverage. Das ist schon besser geworden, deswegen sehe ich da jetzt die Bedenken gar nicht so riesengroß, ob der in Zukunft in Coverage gut spielen kann. Er muss fit bleiben, er muss noch weiter an sich arbeiten, aber die paar Spiele, die er jetzt gemacht hat, sind mir auch noch zu kurzfristig gedacht. Nächstes Jahr steht er, wenn ich mich jetzt nicht irre, noch unter der Fifth-Year-Option. Und dann ist ja irgendwann auch Verlängerung ein Thema. Also jetzt ist er noch vergleichsweise günstig. Da muss man dann sehen, was man dann am Ende für ihn hinblättert oder vielleicht auch schon diese Offseason ihn verlängert. Ja, da ist dann auch wie oft so oft die Frage nach dem Preis und auch, was man halt schon an Draftkapital für ihn jetzt hingelegt hat. Auch eine sehr schwere Personalie, die wir dann aber auch nochmal in Ruhe gesondert irgendwie besprechen können.
Ja, vielleicht hat das schlechte Spiel ja jetzt auch so ein bisschen zu einer realistischeren Preisvorstellung geführt. Vielleicht wird es dann für die Seahawks finanziell etwas erträglicher. Nein, unwahrscheinlich. Ja, also für mich tatsächlich, ja, wir haben nochmal aufgeschrieben hier unten, Fazit, enttäuschendes Aus, kam es überraschend für mich schon irgendwie. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass die Seahawks auf einmal wie ausgewechselt sind. Im Endeffekt, wir haben ja alle auch sicherlich unsere Tipps entweder im Podcast ausgesprochen oder zumindest im Kopf gehabt für die, die nicht dabei waren. Und ich hätte schon mit dem Sieg gerechnet, muss ich sagen. Vor allen Dingen, als dann der angeschlagene Goff wieder rein musste. Im Endeffekt war es schon überraschend, dass die Seahawks ausgeschieden sind. Die Leistung der Seahawks durfte uns aber eigentlich nicht überraschen. Das war eigentlich nur die logische Schlussfolgerung aus den Spielen davor. Von daher, ich bin auf jeden Fall enttäuscht. Ich war gestern auch sehr sauer. Das ist mittlerweile schon wieder ein bisschen abgeklungen. Also wenn es nach mir geht, können wir es abhaken und unseren Blick auf die Zukunft richten. Oder habt ihr noch irgendwas zum Spiel beziehungsweise allgemein zur Saison 2020 zu sagen?
Man hat gegen Warford, gegen Goff mit einem Daumen und gegen Aaron Donald, der zwei Viertel lang an der Seitenlinie stand, verloren. Und ich glaube, das ist schon sehr bezeichnend für die Leistung. Und wie du sagtest, es war einfach wirklich so ein bisschen wie die logische Schlussfolgerung des gesamten Saisonverlaufs, dass man ausscheidet, dass man in dieser Heftigkeit ausscheidet, habe ich nicht gedacht. Ich habe auch noch mit dem Seahawks gerechnet, auch wenn ich nicht erwartet habe, dass man da irgendwie toll spielt, aber überraschend ist dann auch anders. Also ich war zuversichtlich, dass man zumindest irgendwie eine Runde weiterkommt und dann wahrscheinlich Schluss sein wird. Aber ja, dass man so ein desolates Spiel abliefert, das konnte man nicht sehen, aber es war irgendwie nur logisch. Kurzes Fazit zur Saison. Ja, die ersten 5 Wochen waren absolut überragend. Ich glaube, man war so ein bisschen der Frontrunner auf die NFC im Gesamten. Was dann passiert ist, vielleicht die zwei Geschichten sind ja eigentlich auch Offense und Defense, dass die Offense am Anfang unfassbar stark war, dann stark nachgelassen hat, die Defense sich dann irgendwann gefangen hat und wie ausgewechselt gespielt hat. Und die große Hoffnung, die dann über diesen Wochen lag, war ja dann, dass irgendwann mal beide Mannschaftsteile zusammenklicken. Das hat leider nie funktioniert und dementsprechend ist man dann auch nicht als Team komplett genug gewesen, um irgendeinen tiefen Postseason-Run zu machen. Dementsprechend, ja, irgendwie eine Saison, die viel Gutes hatte, das ist ja auch mal so ein bisschen, da geht man auch schnell als undankbar als Seahawks-Fan, wenn man sagt 12-4 und man geht in die Playoffs und andere Teams würden sich das sehr wahrscheinlich wünschen. Aber unterm Strich ist es dann doch irgendwie eine enttäuschende Saison. die aber auch wirklich, wirklich viele gute Sachen hatte, die aber dann auf eine ganze Saison gesehen nicht über gute Ansätze hinaus ging eigentlich. Und ja, ich bin gespannt, was uns die 2021-Saison bringen wird. Die nächsten Monate werden in einigen Personalfragen, glaube ich, sehr spannend. Der Draft auch mit aktuell noch sehr wenig Munition könnte auch spannend werden. Ich habe irgendwie schon länger so ein bisschen das Bauchgefühl, dass da vielleicht doch der ein oder andere Trade vielleicht noch passiert und da vielleicht eine unpopuläre Entscheidung treffen muss, und um da wieder im Draft noch ein bisschen nachlegen zu müssen oder zu können. Ja, also der Gesprächsstoff wird uns, glaube ich, nicht ausgehen. Aber es ist dann jetzt auch gut, dass diese Saison jetzt einfach vorbei ist und man das einfach jetzt mal sacken lassen kann.
Also ihr beide habt viel gesagt, vielleicht ergänzend noch. Es ist einfach schade und enttäuschend, dass ich bin immer weiter in der festen Überzeugung, dass aus diesem Kader einfach mehr rauszuholen gewesen wäre. Der Playoff-Run hätte tiefer sein können. Vielleicht hätte die Offense auch mal ein Accountability-Meeting machen sollen oder irgendwie sowas, als es nicht mehr geklappt hat. Da sprechen wir in den letzten Wochen sicherlich nochmal drüber. Als Hauptpunkt bleibt einfach bestehen, es wäre mehr drin gewesen. Und das ist das, was mich wirklich deprimiert an diesem Spiel gestern. Es war die logische Folge eigentlich aus dem, was wir die Wochen davor gesehen haben. Wir hatten trotzdem alle irgendwie gehofft, dass es mal was anderes geben würde und dass mehr von dem zu sehen sein würde, was wir zu Beginn der Saison hatten. Das war es nicht. Das ist schade, das ist traurig. Saison vorbei, Klappe zu. Analysiert wird in den nächsten Wochen. Ich freue mich drauf.
Ja, richtig. Kann ich nur so mitgehen. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick, genau jetzt auf die nächsten Wochen. Wir haben es angekündigt, wird jetzt erstmal ein paar Wochen Pause geben. Ihr habt genug Zeit, euch die übrigen Playoff-Teams anzugucken, für alle Bandwagon-Fans eventuell sich ein neues Team zu suchen.
Nicht die Rams.
Nee, das bitte nicht. Das wird zu hart für uns. Also ein bisschen Pause jetzt, ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann melden wir uns auf jeden Fall in ein paar Wochen zurück mit ausführlicher Analyse, mit Vorschau. Wir werden sicherlich wieder, wenn es in Richtung März, April geht, wieder einiges in Richtung Draft auch machen. Da ist ja vor allen Dingen Tobias hier für prädestiniert, der jetzt schon fleißig am College-Tape gucken ist. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch einiges hier hören und auch lesen können. Da freut er sich auch schon drauf, nehme ich an. Und wir haben zwar keinen First-Round-Pick, aber ich hoffe mal, dass John Schneider da aus unseren jetzt zurzeit 4 Picks noch ein bisschen was rausholt. Von daher wird der Draft für die Seahawks sicherlich auch relevanter sein, als wir jetzt alle noch denken. Und das wäre es soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns mit einem gequälten, aber dennoch hoffnungsvollen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.